Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Bei der Stadtsanierung strebt man andere Lösungen an. Hier geht es vor allem um die Schaffung von Parkplätzen und Straßen. An diesem Platz wird in Zukunft ein Parkhochhaus stehen. 5 Parkhäuser sind insgesamt geplant. Auch die neue Durchbruchsstraße wird hier vorbeiführen.
Nein, das ist nicht aktuell. Das ist ein Ausschnitt aus einer Fernsehreportage von 1965. Diese Zeiten sind hoffentlich vorbei. Der Traum von der autogerechten Stadt ist ausgeträumt. Während jetzt Stadtplaner, Architekten und Ökologen nach einer neuen Vision für die Stadt der Zukunft suchen, lohnt sich ein Blick zurück. Vor 90 Jahren entstand ein ambitioniertes Konzept für eine lebenswerte Stadt, die Charta von Athen, von über 100 Planern und Architekten verabschiedet, niedergeschrieben von keinem Geringeren als dem berühmten Le Corbusier. Und der hatte keinen Zweifel, das Verkehrsmittel der Zukunft konnte nur das Auto sein. Barbara Weber hat daher nachgeforscht, ob die Charta von Athen die Quelle für den Albtraum von der autogerechten Stadt war.
3,3 Kilometer Asphalt, 6-spurig. Die Abbieger kommen dazu, manchmal auch Parkstreifen links und rechts. Die Nord-Süd-Fahrt zerschneidet den Kölner Stadtkern vom Ebertplatz bis zur Ulrichgasse. Sie zerstört historisch gewachsene Strukturen und hat ganze Viertel zu Friedhöfen gemacht, wie Heinrich Böll einmal sagte. Die Nord-Süd-Fahrt steht beispielhaft für die Bausünden der 60er Jahre. Die theoretische Grundlage für diese Art von Verkehrsplanung und für viele andere Fehlentwicklungen im Städtebau lieferte, so eine häufig geäußerte Meinung, eine epochemachende Vision der Stadtplanung, die Charta von Athen. Deren Geschichte beginnt in den 1920er Jahren.
Kommt heraus aus eurem Loche, dass man eine Wohnung nennt.
Gesungene Wirklichkeit in den Worten von Bertolt Brecht. Seit Beginn der Industrialisierung strömten immer mehr Menschen in die Städte. Die meisten von ihnen lebten, unabhängig ob in London, Paris oder Berlin, unter erbärmlichsten Bedingungen.
Die Wohnverhältnisse waren sehr, sehr schlecht, gerade für die arbeitenden Massen,
sagt Ricarda Petzold, Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Großfamilien teilten sich eine dunkle Einzimmerwohnung, häufig im zweiten, dritten Hinterhaus mit WC auf der Zwischenetage oder gleich im Hof. Die Stadtluft war schwer von Industrie- und Kohleabgasen. Mangels Sonnenlicht erkranken viele Kinder an Rachitis.
Und diese Wohnverhältnisse mit hohen Bevölkerungsdichten, ohne Ausstattung von Grünflächen, Infrastruktur, das war so ein Angriffspunkt. Man sagte, kann das eigentlich so weitergehen oder brauchen wir eine neue Idee von Stadt, die dieser Form der Herausforderung, das wurde immer Maschinenzeitalters genannt, gerecht wird?
Ja, diese neue Idee von Stadt brauchen wir, sagten Architekten und Stadtplaner in den 1920er Jahren, darunter Le Corbusier, der nichts weniger als eine architektonische soziale Revolution forderte, die das berücksichtigte, was Menschen zum Leben benötigen.
Le soleil, l'espace, les arbres.
Sonne, Platz und Bäume.
Or, c'est ici que la faillite est totale.
Und da sind wir total gescheitert, fährt er fort. Die Städte sind unmenschlich und menschenfeindlich geworden. Seine Überlegungen mündeten 1933 in einem Kongress, an dem über 100 Architekten und Kreative aus aller Welt teilnahmen, darunter der 1989 verstorbene Schweizer Alfred Roth.
Wenn ich nicht fehlgehe, war die Idee von Marcel Breuer, stammte von Marcel Breuer und Gropius, den Kongress auf dem Schiff zu veranstalten, auf der Fahrt von Marseille nach Athen. Es war eine vorzügliche Idee, auch rein organisatorisch, nämlich alles war immer auf dem Schiff. Nicht wie bei übrigen Kongressen. Der eine wohnt in diesem Hotel, der andere wohnt in jenem Hotel. Es war immer, alles waren mehr oder weniger beisammen.
Der Kongress schuf die Grundlage für die Thesen der Charta von Athen, die Le Corbusier später ausformulierte. Ursprünglich sollte der Kongress übrigens in Moskau stattfinden. Denn die noch junge Sowjetunion stand beispielhaft für eine Forderung der Stadtplaner, die sie im Kommunismus verwirklicht sahen.
der ja die Verstaatlichung von Grund und Boden brachte, was wir Planer schon immer gefordert haben. Die Stadtplanung muss sich befreien von privaten Grund- und Bodenverhältnissen.
Denn der traditionelle Mietskasernenbau, den Interessen einiger Kapitalisten unterworfen, die immer weniger Raum zu Wucherpreisen an die Ärmsten vermieteten, galt als ein Grund des Übels. Folgerichtig postulierte die Charta, das Privatinteresse dem Gemeinschaftsinteresse unterzuordnen, so Professor Christa Reicher, die den Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen an der RWTH Aachen leitet. Eine umfangreiche, weltweit durchgeführte Analyse von 33 Städten resultierte in weiteren Forderungen der Charta.
Sie hat im Wesentlichen eine grundsätzliche Trennung der städtischen Funktionen nach Daseinsfunktionen, also Wohnen, Arbeiten, Erholung und Verkehr, gefordert und damit die Grundlage für eine Neuordnung der Stadtentwicklung und der Stadt insgesamt gefördert.
Doch im Vordergrund stand der Wohnungsbau. Als typisch kann die von Le Corbusier errichtete Cité Gradieuse, die strahlende Stadt am Rande von Marseille, gelten. Ein 1952 eröffneter Skelettbau aus Stahlbeton mit 18 Geschossen für 1600 Bewohner. Das Gebäude, das am 14. Oktober 1952 fertiggestellt wurde, stieß auf Begeisterung. Nicht nur, weil die für Arbeiter gedachten Wohnungen mit Zentralheizung und eigenen Bädern ausgestattet waren, sondern auch:
L'unité est construite selon le principe simple du porte-bouteille. Une ossature reçoit et isole chaque foyer individuel.
Jede Wohnung geht über zwei Etagen und hat Ausblick nach zwei Seiten, auf das Meer und auf die Berge. Man hat also den ganzen Tag Sonne. Auf halber Höhe bietet eine Ladenstraße alles, was die Bewohner zum Leben brauchen. Auf der obersten Etage und auf dem Dach ergänzen eine Krippe, eine Turnhalle und ein Kindergarten die Gemeinschaftseinrichtungen.
Au dernier étage et sur le toit, une crèche, un gymnase, une école maternelle complètent les services communs.
Das Zitat stammt aus der 2015 erstellten Arte-Dokumentation Le Corbusier, das Jahrhundert des Le Corbusier, von Juliette Casanave, die für diesen sehenswerten Film tief in die Archive gestiegen ist und bemerkenswerte Originaltöne entdeckt hat. Ein Haus als Dorf mit Gemeinschaftseinrichtungen, das den Bewohnern eine Dachterrasse bietet mit Planschbecken, Spielbereich und einer Bühne für Aufführungen. Das war revolutionär. Doch es ging nicht nur um einzelne Gebäude. Ganze Stadtteile oder sogar Städte sollten nach der neuen Idee erbaut werden.
Die Stadt ist zu einem einzigen Park geworden. Das Automobil ist irgendwo anders und ermöglicht so endlich wieder eine wohltuende Entspannung, Stille und Ruhe in den Städten.
Der öffentliche Nahverkehr und auch das Fahrrad spielten eine Nebenrolle in der Charta von Athen. Denn die Zukunft galt dem Auto. So sah es auch Le Corbusier.
Ja, das wissen ja viele gar nicht, dass Le Corbusier selbst teilgenommen hatte, damals Mitte der 30er Jahre an einem internationalen Wettbewerb. Da ging es um das Design eines zukunftsfähigen Autos und da hat er auch einen Entwurf eingereicht. Konkurrent war dann damals Porsche, der hat auch einen Entwurf eingereicht. Die sahen sich dann sehr ähnlich, die beiden Entwürfe. Da spekuliert man bis heute, wer davon wem abgekupfert hat.
Oliver Schwedes hat eine Professur für Verkehrsplanung und Politik am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin.
Aber daran sehen Sie schon, dass Corbusier den Verkehr mitgedacht hat und insbesondere die wachsende Bedeutung des Autoverkehrs erkannt hat und integriert hat in seine Pläne, auch in seine Stadtentwicklungspläne. Und zwar in Form verschiedener Ebenen. Das war damals sehr populär, dass man gesagt hat, also der Autoverkehr, der motorisierte Verkehr, der soll möglichst flüssig gehalten werden, soll auf eigenen Fahrspuren geführt werden und Fußgänger stören da nur. Die sollen dann auf einer anderen Ebene untergebracht werden und Fahrradfahrer oder öffentlicher Verkehr, den es ja auch gab, wieder auf einer anderen Ebene. Also sie hatten dann so verschiedene Stufen, auf denen dann der Verkehr auch im Sinne der Charta von Athen, also auch funktional getrennt, wenn Sie so wollen, dann organisiert werden sollte.
Die Vordenker der Charta von Athen sahen sich als Avantgarde.
Die waren ja auch vom Futurismus stark beeinflusst und haben eigentlich sich mehr um die Zukunft gekümmert. Und die Zukunft war das Automobil.
Aber sind sie deswegen auch schuld an der Kölner Nord-Süd-Fahrt und an dem Kahlschlag in vielen westdeutschen Innenstädten, der nach dem Zweiten Weltkrieg angerichtet wurde? Fakt ist, durch den Krieg waren zahlreiche Städte in großen Teilen zerbombt worden. Tatsache ist aber auch, dass Nachkriegsstadtplanung viel von dem, was noch stand, zerstört hat. Und spielte die Verwirklichung der autogerechten Stadt dabei wirklich die tragende Rolle? Ja, sagt Oliver Schwedes.
Der Fahrradfahrer war dann tatsächlich in der Nachkriegszeit zunehmend arme Leute, Mobilität, das Motorrad hat das Fahrrad abgelöst, aber noch besser war natürlich, wenn man sich ein Auto leisten konnte und die großen Vordenker der Charta von Athen haben das eigentlich als ihre Hauptaufgabe gesehen, die Zukunft der Stadt und das war eine autogerechte Stadt.
Man könnte es auch anders lesen, also nicht als Anleitung, jetzt unbedingt große Achsen durch die Städte zu schlagen, sondern die Ordnung des Straßenverkehrs als Moment zu sehen.
Ricarda Petzold meint, es sei zu kurz gegriffen zu sagen.
Die Charta ist an allem schuld und wir müssen sie überwinden, sozusagen den Aufruf zur funktionalen Stadt, der muss jetzt endlich mal beseitigt werden, sozusagen das Erbe der Charta ist das dann. Was dabei unter den Tisch fällt, sind natürlich die vielen nicht intendierten Entwicklungen. Zum Beispiel hat die Charta verfasst, dass das Handwerk natürlich ins Zentrum der Städte reingehört und auf das Engste mit dem Wohnen verbunden ist. Genauso die Ausstattung mit Grün- und Freiflächen, kurze Arbeitswege, das ist alles da drin angelegt.
Insofern stellt sich die Frage, ob nicht auch andere Faktoren eine Rolle spielten. Beispielsweise das 1959 erschienene Buch »Die autogerechte Stadt« von Hans-Bernhard Reichow, gefördert vom Bundesministerium für Wohnungsbau. Der Autor forderte einen neuen Stadtgrundriss. So zitiert ihn das Fachblatt Bauwelt.
Bei der Stadtsanierung strebt man andere Lösungen an. Hier geht es vor allem um die Schaffung von Parkplätzen und Straßen. 8 Gebäude in Gießens Innenstadt werden zurzeit abgerissen. An diesem Platz wird in Zukunft ein Parkhochhaus stehen. 5 Parkhäuser sind insgesamt geplant. Auch die neue Durchbruchsstraße wird hier vorbeiführen. Gießens Stadtplaner wollen im Zentrum keine Wohnhäuser mehr zulassen. Die heutige Altstadt soll ein Einkaufszentrum werden, das nur den Fußgängern gehört. Die Verwandlung der Innenstadt wird Jahre dauern. Hotelneubauten, Hochhäuser und Kaufhäuser bestimmen dann die Gegend des Teufelsgärtchens.
Aus der Hessenschau vom 8. Januar 1965. Im gleichen Jahr veröffentlichte Alexander Mitscherlich sein Buch »Die Unwirklichkeit der Städte«, in der er die lieblose Zersiedlung der Landschaft durch monotone Vorstädte anprangerte und eine Änderung des städtischen Bodenrechts forderte. Es sollte noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis in der Charta von Leipzig ein vollkommenes Umdenken gefordert wurde.
Die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, so heißt ja das Ursprungsdokument von 2007, und ist dann natürlich auch mit der sogenannten neuen Leipzig-Charta 2020 nochmal fortgeführt worden, hat ja das Prinzip verfolgt, gemeinwohlorientierten und integrierten Städtebau zu propagieren und das auch als Grundlage für die gesamte Stadtentwicklungspolitik in Deutschland zu machen.
Das heißt, so Christa Reicher von der RWTH Aachen, dass Planung nicht mehr quasi von oben verordnet wird, sondern die Bedürfnisse der Betroffenen mit berücksichtigt werden.
Einer der räumlichen Fokusse wird auf das Thema des öffentlichen Raumes gelegt, so wie ihn auch die europäische Stadt traditionell hatte. Und man kann sagen, indem sie auch die Brücke schlägt zu der Sicherung von Infrastrukturen, zu benachteiligten Quartieren, hat sie eigentlich schon einen sehr integrativen Ansatz. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, was hebt die neue Charta von Athen?
Die 1998 beschlossen und 2003 veröffentlicht wurde.
Tatsächlich ganz konkret hervor, dann geht es um die gerechte, um die grüne und um die produktive Stadt.
Die Funktionstrennung ist nicht mehr dabei. Aber einige Aspekte der Charta von Athen von 1933 haben bis heute Gültigkeit. Die Forderung nach bezahlbarem, menschenwürdigem Wohnraum. Die schnelle Erreichbarkeit von Infrastruktur, Geschäften oder Schulen. Heute hinzugekommen sind klimagerechtes Bauen und Umweltschutz. Ein großer Verdienst der Charta von Athen bleibt. Ricarda Petzold.
Das hatte auch in der Charta von Athen einen sehr praktischen Aspekt, dass vielen Bevölkerungsgruppen dieser Zugang zu Natur, zu Grünfläche, zu frischer Luft, dass sie davon abgeschnitten sind und dass das natürlich zu Gesundheitsproblemen und allem Möglichen führt. Und das zieht sich ja auch durch, also Gesundheitsentwicklung in der Stadt, Umweltgerechtigkeit, all diese Themen, die sind da angelegt. Und das ist natürlich, wenn man die Wohnmisere anprangert, ist das schon immer ein immanenter Bestandteil des Ganzen.
Und das Auto? Das wird von vielen Stadtbewohnern inzwischen als störend empfunden. Köln, 19. Juni 2022. Straßenlandfestival auf der Nord-Süd-Fahrt. Bürger flanieren über die sechsspurige Straße. Bewohnerinnen genießen ein Kölsch. Es wird gequatscht, relaxt, sich informiert. Auch einige Initiativen haben ihre Stände aufgestellt. Es gibt kleine Aufführungen. Denn einmal im Jahr gehört an einem Wochenende die Straße dem Menschen.